Vom Deich ins Ohr, der Bremerhaven-Podcast.
Hallo Corinna.
Moin Tanja.
Sag mal, bist du eigentlich auch so eine Leseratte wie ich?
Ja, ich lese total gerne. Mein Problem ist bloß, dass ich meistens, wenn ich abends lese, immer dabei einschlafe und dann muss ich die Seiten immer nochmal lesen. Aber ich finde jetzt gerade so im Herbst ist das ja so die typische Lesezeit und ich finde, wenn es draußen stürmt und regnet, dann kann man sich auch ruhig schon mal am frühen Abend oder am Wochenende auf den Nachmittag aufs Sofa setzen, sich das gemütlich machen und ein tolles Buch in die Hand nehmen und lesen.
Das stimmt. Und ich habe da gleich einen Tipp für dich. Und garantiere dir auch, dass du dabei nicht einschläfst.
Okay.
Ich hatte nämlich ein Autorenduo bei mir am Mikro.
Mhm, okay. Welche Autoren hast du denn hier fürs Podcaststudio gewinnen können?
Ich hatte Julius und Emina Seifert und die haben 2 Kinderkrimis geschrieben, die Superkumpels. Sehr spannend, auch für Erwachsene.
Okay, ich bin gespannt. Lass uns gleich mal reinhören, worum es da geht.
Los geht's. Ich freue mich heute total, Julius und Emina Seifert bei mir im Studio zu haben. Das sind nämlich der Autor und die Autorin von 2 Jugendkrimis. Hallo ihr beiden.
Hallo. Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ihr wisst ja, ich brenne für eure beiden Bücher. Ihr habt die Superkumpels geschrieben. Und zwar das erste ist Die Geisterfalle schnappt zu. Und dann die Fortsetzung, die es Gott sei Dank gab, ist Wuff und Weg, Superhunde in Gefahr. Die Bücher, für welche Altersgruppe sind die?
Ich würde so sagen, die sind so ungefähr ab 6 Jahren bis 12 eigentlich.
Ja. Wie seid ihr denn, oder wie bist du, Julius, auf die Idee gekommen, ein Buch zu schreiben? Ich meine, man wacht ja nicht morgens auf und sagt, ja, jetzt schreibe ich ein Buch. Oder war das so?
Nee, das war ein bisschen so, also meine Grundschullehrerin hat uns früher immer auf so einer App mal so Bücher schreiben lassen und eigene Geschichten entwickeln lassen.
Ja.
Und ich und mein Freund haben dann halt immer Superkumpels Comics gemacht.
Ah, okay.
Also wo die dann so gegen Aliens gekämpft haben und so.
Das heißt, du kannst auch zeichnen?
Nein, also wir haben das halt mit Emojis und so gemacht.
Ach so, alles klar. Mhm.
Und dann meinte Mama, ja, das ist ja eigentlich eine gute Idee. So, dass die beiden Superkräfte haben, die Freunde.
Ja.
Und dann hat sie mich da halt mal unter ihre Fittiche genommen und dann halt mit mir das Buch geschrieben eigentlich.
Genau, also ich habe gesagt, das ist die Grundidee, dass 2 Freunde Superkräfte haben, fand ich total toll. Die Aliens haben wir erstmal rausgelassen und dann habe ich gesagt, komm, wir schreiben das Buch zusammen, weil alleine ist es vielleicht auch ein bisschen zu schwierig für einen 9-Jährigen damals, ja?
Ja.
Und dann haben wir einfach losgelegt. Ich dachte, das ist ein schönes gemeinsames Projekt, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass wir es fertig kriegen, ehrlich gesagt.
Warst du denn gleich dafür zu haben, mit Mama ein Buch zu schreiben?
Ja, ich fand das eigentlich, war eine gute Idee. Und wir hatten es dann halt erstmal ausprobiert und es hat auch gut funktioniert.
Und wie seid ihr dann auf diese, also jetzt ist es ja ein Kinderkrimi geworden. Wie seid ihr da drauf gekommen, nachdem die Aliens nicht mehr ins Spiel kamen?
Also wir wollten halt auf jeden Fall Bremerhaven einbauen.
Ja.
Und dass es jetzt so ein Kinderkrimi geworden ist, weil ich bin halt selbst ein Kind.
Ja.
Also daraus kommt das ja. Und Krimis, ich habe halt auch viele Krimis und so gelesen und mag das auch eigentlich.
Ich bin auch absoluter Krimi-Fan.
Ja, und ich glaube, daher hat sich die Idee so entwickelt.
Ich mag eigentlich nur Kinderkrimis, weil die anderen mir zu gruselig sind.
Ist der Zweig fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Genau.
Du hattest das eben schon erwähnt, Julius. Der spielt ja in Bremerhaven. Das hat mich auch so begeistert. Ich bin wirklich die Station nachgelaufen, die ihr da beschrieben habt. Das ist ja jemand, der Bremerhaven kennt, weiß genau, wo ihr euch befindet. Da ist also nichts Fiktives da dran. Das sind wirklich logische Routen, die nacheinander abgegangen werden. Wie habt ihr die Recherche gemacht? Habt ihr es so aus dem Kopf gemacht oder seid ihr dann auch durch die Gegend gestromert und habt geguckt, wo könnte jetzt welche Szene spielen?
Also so rumgelaufen sind wir nicht, aber wir haben manchmal so mit Google Maps ein bisschen, da gibt es ja so eine Funktion, dass man sich die Orte dann halt so vor Ort anschaut, ja, durch so Bilder. Und das haben wir dann bei ein paar Stellen auch eigentlich schon gemacht.
Ja,
das stimmt, aber die meisten Orte kennen wir eben einfach, weil das unsere Heimat ist, weil wir da auch immer selber sind. Und im zweiten Teil haben wir das tatsächlich auch so gemacht, dass wir zum Beispiel in die Rudloffstraße gegangen sind und uns auch die Gebäude angeguckt haben. Welches Gebäude könnten wir da gemeint haben?
Ja.
Und da haben wir tatsächlich solche Gebäude dann auch gefunden, die uns dann auch beim Schreiben inspiriert haben.
Ein Gebäude kommt ja auch drin vor, das Hotel Haferkamp, ne? Da geht es ja auch dran vorbei. Und da habt ihr eine besondere Bindung hin.
Ja.
Das ist euer zweites Zuhause, ne?
Ja, das ist nur, ja.
Euer Hotel, so familiengeführt.
Genau, mein Mann und ich führen das Hotel Haferkamp und mein Mann kommt auch in beiden Teilen vor. Er wusste das vorher auch gar nicht, das haben wir ihm dann später vorgelesen.
Stimmt, ihr habt das wirklich, naja, heimlich jetzt nicht geschrieben, aber unter Verschlossenheit. Und dein Bruder Julius und dein Papa, die haben das dann erst, als die Geschichte wirklich fertig war, durften sie es lesen.
Ja, also wir haben den schon teilweise ein paar Stellen vorgelesen und dann gefragt, war das jetzt gut? Also beim ersten Teil auf jeden Fall.
Ja.
Beim zweiten haben wir das einfach komplett geschrieben und dann zum Schluss vorgelesen.
Ja.
Also beim ersten Teil kannten die schon ein paar Stellen, aber beim zweiten Teil gar nicht.
Genau, und das war auch ein aufregender Moment für uns, weil das war der Realitätstest.
Ja, das glaube ich.
Ist das alles logisch? Versteht man das? Ist es witzig? Und sie fanden es aber ganz toll, weil sonst hätten wir das vielleicht auch gelassen. Die Veröffentlichung auf jeden Fall.
War das denn alles gleich verständlich oder musstet ihr auch nochmal was nachkorrigieren oder sowas?
Ein paar kleine Sachen musste man nachkorrigieren, aber nicht viel.
Stell dich mir nämlich schwer vor, wenn man selber so im Thema ist, dann hat man ja die Orte schon vor Augen und die Situationen, weil man sich vielleicht schon weiterdenkt und jemand anders, der es nicht kennt, liest es dann doch nochmal anders.
Also eine Stelle, kann ich mich erinnern, haben wir komplett umgeschrieben, weil wir das Glück hatten, dass wir uns das Polizeirevier in Bremerhaven-Mitte anschauen durften.
Ja.
Die Frau Laue hat uns da durchgeführt und wir haben Fragen gestellt, was passiert, wenn ein Hund entführt wird beispielsweise. Und dann hat das nicht mehr gepasst. Wir haben das dann einfach nochmal geschrieben, so realitätsgetreu wie möglich.
Also ihr habt da wirklich viel Arbeit in die Recherche reingesteckt, ne? Wer jetzt denkt, ach, das ist einfach mal so ein Kinderbuch dahingeschrieben. Nee, also ihr wart wirklich da in der Polizeistation, ihr wart in der Stadt unterwegs, das, was ihr eben gesagt hattet, auch die Häuser ausgeguckt. Und neben den beiden Superkumpels ist ja auch der Chihuahua oder die Chihuahua-Hündin Pixie, eine Hauptperson in beiden Romanen. Wie seid ihr denn auf den Chihuahua gekommen? Also ich weiß, dass ihr privat keinen Hund habt, oder täusche ich mich?
Also nee, wir haben privat keinen Hund. Und ich weiß nicht, die Idee hat sich einfach so entwickelt, weil wir hatten ja auch vor Augen, was der Hund halt für Sachen machen soll. Und dazu haben halt mäßig auch die sozialen Dinge, die der Chihuahua halt macht, das hat dazu halt einfach gepasst.
Ja.
Ich glaube, daher kam das eigentlich.
Was macht Pixie nochmal im ersten Buch?
Also im ersten Buch zum Beispiel zieht er an der Leine und so.
Ganz unruhig,
Pixie,
ne?
Pixie ist sehr neugierig und auch ein bisschen wagemutig.
Ja.
Also sie überschätzt sich eigentlich, das ist ja ein ganz winziger Hund.
Ja.
Aber sie legt sich da nochmal mit größeren Hunden an. Also wir hatten das Bild von einem Chihuahua im Kopf, dass der so ist.
Ja.
Dann haben wir es nochmal nachgelesen und recherchiert. Und dann haben wir auch, also ich habe immer Leute angesprochen auf der Straße, die einen Chihuahua hatten, ob das auch wirklich so hinhaut mit den Charaktereigenschaften. Und Julius hat immer nur mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, oh Mama, das kann nicht dein Ernst sein.
Da seid ihr also sehr, sehr gründlich zur Sache gegangen. Und die Superkumpels in den Büchern Emil und Leon, sind das ausgedachte Figuren oder hast du da an deinen besten Freund oder Klassenkameraden oder so gedacht? Also wenn ihr das schreibt, die Geschichte, ist es dann von den Personen frei erfunden oder hat man dann wirklich schon jemanden vor Augen?
Also die Charaktereigenschaften sind komplett erfunden.
Ja.
Das haben wir uns einfach so ausgedacht, wie die sind und so.
Ja.
Das passt ja auch tatsächlich auch zu den Superkräften auch, wie die sind auch.
Welche Superkräfte haben die? Magst du das nochmal eben sagen?
Also ja, Leon kann, wenn er wütend ist, halt Feuerblitze aus seinen Händen so schießen lassen.
Ja.
Und Emil, wenn er glücklich ist, kann er halt Sachen fliegen lassen, auf jeden Fall im ersten Teil war.
Beneidenswert.
Ja, und im zweiten Teil kamen halt nochmal welche dazu. Also, weil wenn der Emil sauer war, dann konnte er sich unsichtbar werden lassen.
Mhm.
Und der andere konnte, wenn er fröhlich ist, also Leon, in Lichtgeschwindigkeit rennen.
Ah ja.
Genau, das hat immer was mit deren Gemütszustand zu tun.
Ja.
Und Leon kommt ja auch vom Löwen so ein bisschen, ja, der Name. Das ist der Aufbrausende, der sich nicht so immer unter Kontrolle hat.
Ja.
Und Emil ist der Ruhige. Also das sind zwei Gegensätze, die sich anziehen und die sich auch schon seit die kleine Windelpuppe waren mögen und Freunde sind. Also da wollten wir so einen Kontrast herstellen. Genau. Und das hat immer was mit ihrem Gemütszustand zu tun, welche Superkraft sie denn verwenden
können. Ja. Und deine Mitschülerinnen und Mitschüler, haben die dann gerätselt, ob du vielleicht die als Vorbild hattest? Also sind da auch Charaktereigenschaften drin, wo die dann zu dir gesagt haben, da hast du doch bestimmt mich gemeint?
Tatsächlich war das eigentlich nicht so doll, weil ich habe in der Zeit, als das erste Buch halt erschienen ist, die Schule gewechselt.
Ah, also, ja.
Ich bin halt in die 5. Klasse gekommen.
Mhm.
Und da haben die es auch erst nach einem Jahr oder so, überhaupt die meisten auf jeden Fall, herausgefunden, dass ich überhaupt ein Buch geschrieben habe.
Ach, hattest du gar nicht erzählt?
Nee, das hatte ich nicht erzählt. Ich wollte das nicht so rausposaunen einfach so.
Aber die sind bestimmt begeistert, oder?
Ja, die meisten finden es, glaube ich, cool, ja.
Also wenn ich einen Autoren in der Klasse hätte, würde ich schon cool finden.
Ja, ein Kind hat dann das Buch tatsächlich vorgestellt in der Klasse und dann kam es natürlich raus, ne? Mhm. Aber ich glaube, er hat dich auch vorher gefragt, ob er es darf.
Ja, ja, also das war mein Freund halt und er hat mich dann gefragt, ob er es darf und dann meinte ich ja. Ja. Das kann er ruhig machen.
Ja, das erste ist ja 2022 erschienen. Da warst du 9 und jetzt bist du 12 Jahre alt. Und da ist ja das zweite Buch erschienen. Es steht auch im Klappentext drin. Es ist also wirklich eine Geschichte über Freundschaft, die übersinnlichen Kräfte und den Mut, das Richtige zu tun. Mhm. Weil da geht es ja auch darum, dass dann die Hundediebe gestellt werden.
Ja.
Es ist ja nicht nur, dass ihr nur geschrieben habt. Das Buch ist ja auch illustriert. Und das war, glaube ich, deine Aufgabe, Emina, oder?
Ja, das war meine Aufgabe. Da waren wir endlich fertig mit dem Text und dann fing das mit dem Zeichnen an. Ihr müsst wissen, dass ich eigentlich gar nicht zeichne.
Du kommst, Germanistik, du kommst vom Wort.
Genau, ich komme vom Wort. Ich mag auch sehr gerne Fotografie und alles, was künstlerisch ist. Und ja, ich denke auch viel in Bildern, aber das war für mich auch erstmal eine Herausforderung, da die Bilder zu zeichnen. Und das hat auch manchmal Stunde um Stunde gedauert, bis ich zufrieden war. Aber ich fand, so ein Kinderbuch ohne Bilder, das konnte ich mir einfach nicht vorstellen oder wir beiden nicht. Ne?
Also das war euch schon klar, dass irgendjemand dann zeichnen muss. Und du hattest gehofft, das übernimmt Julius? Oder?
Ich hatte gehofft, das übernimmt mein Mann. Der hat nämlich auch eine künstlerische Ader. Der hat tatsächlich unser Logo dann gezeichnet.
Ja, ich sehe es auch schon. Emina trägt nämlich einen weißen Hoodie, wo vorne im Blau Superkumpels draufsteht.
Genau, der hat da auch wirklich eine Ader, aber er hat so wenig Zeit, dass wir ihm das auch nicht aufbürden wollten dann.
Aber die Zeichnungen sind wirklich schön.
Dankeschön.
Total klasse.
Es hat mir auch Spaß gemacht. Also das ist ja manchmal, dass man weiß gar nicht, was man kann, wenn man es nicht einfach mal versucht. Also das habe ich auch aus dieser Sache gelernt, dass man einfach mal loslegen muss. Und dann hat man auch oft Spaß dabei.
Aber es ist ja auch schwer, so ein Buch zu verlegen, ne? Also ich sage mal, wenn es dann fertig ist, ist es ja schön und gut. Aber da gehört ja dann noch einiges dazu. Verlag finden, Auflage binden, das Cover stimmt. Erfinden. Da kommt ja niemand zu euch nach Hause und sagt, ach, Mensch, haben Sie ein Buch geschrieben?
Genau, das ist auch wirklich ein schwieriges Feld, haben wir gemerkt. Beim ersten Buch haben wir es tatsächlich an mehrere Verlage geschickt und haben auch Absagen bekommen und auf gar keine Antwort. Dann habe ich gesagt zu Jus, komm, das ist doch zu schade für die Schublade. Wir machen das jetzt selbst. Also wir haben es im Eigenverlag rausgebracht und beim zweiten Mal haben wir gar keinen Verlag gesucht.
Da wusstet ihr ja schon, wie es geht, ne?
Genau, genau. Und wir haben zum Glück auch viele Partner in der Stadt gefunden, die das auch verkauft haben und auch beworben. Und da sind wir auch sehr glücklich darüber.
Ja, ihr habt es ja auch schön bei euch im Hotel dann stehen gehabt, ne? Oder wahrscheinlich auch immer noch stehen. Wie reagieren denn die Hotelgäste? Ich meine, ihr habt ja viele, viele Stammgäste in eurem schönen Hotel. Und die kennen ja sicherlich auch dich. Dann kommen die auch auf dich zu und haben sich das mal signieren lassen oder so?
Ja, also... Wenn die zum Beispiel manchmal an der Rezeption stehen,
ja,
dann halt die Rezeptionsmitarbeiter, die machen die dann mäßig auch ein bisschen heiß drauf und erzählen ihnen dann halt die Geschichte darüber und so. Das macht Mama auch manchmal und quatscht dann halt die Leute an und sagt so, ja, hier sehen Sie das, das ist hier ein Buch, das habe ich mit meinem Sohn geschrieben und so. Und ja, da haben sich das auch schon Leute auch signieren lassen.
Das ist auch eine tolle Sache.
Und es ist schon in die Schweiz gegangen, es ist nach Berlin gegangen, es ist nach Bayern gegangen.
Echt?
Also wir haben auch schon vom Buchhändler das Feedback gekriegt, ja, jetzt ist ein Buch wieder nach Bayern gegangen. Und dann haben wir gesagt, wow,
das ist
wir
ja
machen
toll.
Ja Bremerhaven bekannt, richtig?
Ja, ne? Eben. Also dadurch, dass man ja die Route auch abgehen kann, ist es ja praktisch auch wie ein kleiner Reiseführer.
Ja, so kann man es sehen.
Ja, das ist wirklich eine schöne Runde, die ihr da gemacht habt.
Ja, und auch ein kulinarischer Führer, weil der Leon, der isst ja unheimlich
die
gerne
Pizza.
Und viel. Und da weiß man auch, wo die Bäcker sind in Bremerhaven und die Eiscafés. Ja.
Genau. Ja, wir haben das ja auch. Also das Touristinfo sind die Bücher zu bekommen. Es ist auch bei Edeka Knauer, da gibt es das auch. Thalia hat euch auch aufgenommen. Also es ist schon ein toller Erfolg, finde ich.
Buchhandlung Hübener noch.
Lesungen habt ihr ja auch schon gegeben.
Das stimmt, ja.
Ja, bei so viel Erfolg, wird's denn noch weitergehen?
Also das ist ein bisschen schwer zu sagen. Also weil das war halt auch beim zweiten Teil schon schwer, dass noch mit der Freizeit und so, die man
Schule
hat.
Und sowas, das kommt ja auch alles dazu, ne? So ein bisschen Schule nebenbei.
Ja, und Hobbys und sowas, musste man das ja auch erstmal hinbekommen. Auch sich dann mal hinzusetzen. Dann teilweise konnten wir dann mal einen Monat so gar nicht schreiben oder so. Dann hat man halt auch ein bisschen den Flow verloren einfach.
Ich wollte gerade sagen, braucht man wahrscheinlich wieder so ein bisschen, dass man wieder reinkommt, oder?
Ja, das ist immer dann, immer als wir wieder angefangen haben, war das immer ein bisschen schwer.
Wie habt ihr das denn eigentlich gemacht? Ihr seid ja ein tolles Team, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn ihr schon so ein bisschen geschrieben habt in der Geschichte, dann macht man sich ja seine eigenen Gedanken, wie es weitergehen soll. Und das muss ja nicht immer gleich gewesen sein. Wie seid ihr denn da auf einen Nenner gekommen?
Also wir haben das dann halt meistens direkt während des Lesens so, also wir wussten halt immer, was wir ungefähr schreiben wollen, aber nicht ganz genau. Und dann kamen halt teilweise Ideen dazu, manchmal gute und manchmal halt auch schlechte so. Und dann, man kennt das ja eigentlich, wenn man teilweise dann so eine Idee hat und man denkt, dass sie super ist. Und dann musste der andere dann auch immer teilweise sagen, nee, das ist eigentlich gar nicht so eine tolle Idee und so.
Genau, wir haben uns gegenseitig so ein bisschen gebremst manchmal, aber auch motiviert, ne? Das stimmt. Aber tatsächlich haben wir auch immer mal diskutiert, wo steht derjenige jetzt und wo ist der Hund? Und also wir mussten uns da auch immer einigen, wie der andere sich das vorstellt. Und das ist, glaube ich, auch schwieriger, als wenn man es alleine schreiben würde, weil es gibt immer zwei Perspektiven.
Das denke ich auch. Ja. Man muss sich auch schon mal überlegen, wie soll es dann enden? Ne? Also gibt es ein Happy End oder auch nicht? Und dann, wie kommt man dahin? Im Schreiben darf man das Ziel ja auch nicht aus den Augen verlieren, sonst hast du nachher ein 600-seitiges Buch, weil du nicht zum Ende kommst, weil dir immer noch einfällt, ach Mensch, das geht noch und das geht noch und das geht noch.
Das stimmt.
Ja, wir haben auch tatsächlich ein paar Ideen aus dem ersten Buch sogar noch ins zweite Buch halt eingebaut. Also ein paar Sachen, die wir erwähnen wollten und so. Oder an Orte, an die wir gehen wollten oder sowas halt. Und wir haben ja auch ein paar Figuren aus dem ersten Teil behalten.
Ja, die waren uns sehr ans Herz gewachsen auch, ne? Irgendwie. Ja. Und von denen konnten wir uns dann auch nicht trennen so richtig. Wobei man auch das zweite Buch versteht, wenn man das erste nicht gelesen hat.
Ja, das ist ganz wichtig, das stimmt. Genau.
Und die Superkumpels, das ist auch vielleicht eine Besonderheit, die sind im ersten Teil 9 und im zweiten Teil 11, also immer so alt wie Julius beim Schreiben, damit es möglichst realistisch ist oder zur Zielgruppe passt.
Ja.
Die wachsen mit.
Super. Ich finde ja, es muss weitergehen. Habt ihr Social Media? Berichtet ihr da auch noch so? Führt ihr die Sachen da weiter?
Also wir haben immer, wenn halt Sachen, so erwähnenswerte Sachen passieren, dann machen wir dazu eigentlich meistens immer Videos.
Ah ja.
Wir sind auf Instagram, TikTok und auch Facebook. Die Superkumpels muss man suchen.
Weihnachten steht vor der Tür. Also ich meine, Lesen ist das ganze Jahr immer überspannend. Krimis erst recht. Ich kann das nur jedem empfehlen. Das ist ein ganz, ganz tolles Weihnachtsgeschenk. Und bei uns in der Touristinfo zu bekommen, wie gesagt, auch im Hotel Haferkamp. Da kann man natürlich auch prima übernachten.
Genau.
Und dann gleich mit dem Buch sich das gemütlich machen in den schönen Zimmern. Aber wir schreiben das alles in die Shownotes, dass man das dann findet.
Genau. Und wir signieren das natürlich auch gerne.
Ach ja, das ist ja auch eine tolle Idee. Ja, dann ist es was ganz, ganz Persönliches. Dann danke ich euch, dass ihr bei mir wart. Ich hoffe auf Fortsetzung.
Ja, wenn die richtige Idee kommt, wer weiß.
Ja.
Alles klar.
Vielen Dank.
Gerne. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Das war ja ein tolles Autorenduo. Und mir hat das total gut gefallen, dass in den beiden Büchern Emina und Julius auch die Bremerhavener Schauplätze mit einbezogen haben. Wie denkst du darüber?
Das ist wirklich spannend. Das ist also wirklich auch ein Bremerhaven-Stadtführer und auch ein Gastroführer.
Das stimmt. Kann man sich gut dran langtasten.
Du, aber apropos Bremerhavener Schauplätze. In der Alten Bürger, die durchquere ich ja nun regelmäßig. Und da ist ein altes Gebäude, wo sich wahnsinnig viel tut. Aber ich weiß gar nicht so richtig, was es alles beherbergt. Unten ist das Café Findus drin. Das ist das Werk 218. Weißt du, was sich dahinter verbirgt?
Das ist ein total spannendes Haus. Es ist ein Gründerzeithaus aus den Jahren 1905 und das hat ein Verein erworben. Und die sind dabei, seit 7 Jahren, auch sehr erfolgreich mittlerweile, dieses Haus nachhaltig zu sanieren. Mhm. Und darüber hinaus füllen die dieses Haus auch mit Leben. Ich hatte Fiona Brinker und Jonas Hummel zu Gast. Und die haben mir ganz genau darüber berichtet, wie sie dieses Sanierungsprojekt angegangen sind und was dort jetzt alles stattfindet. Also,
dann schlaue ich mich jetzt mal auf.
Genau. Bei mir zu Gast sind heute Jonas Hummel und Fiona Brinker. Sie sind Vorstandsmitglieder vom Hausverein Werk e.V. Hallo Fiona.
Moin.
Hallo Jonas.
Hallo.
Ja, der Vereinsname sagt es bereits, ihr seid ein Hausverein. Es ist ein ganz besonderes Haus. Es ist ein sehr altes Haus von 1905. Ihr habt dieses Haus weiterentwickelt zu einem Kulturzentrum mit unheimlich vielen schönen, tollen, kreativen und nachhaltigen Angeboten. Bevor wir aber über dieses Angebotsspektrum sprechen, möchte ich einmal gerne mit euch einen Blick in die Vergangenheit werfen. Und zwar ins Jahr 2018, da habt ihr diese Immobilie erworben und zu dem damaligen Zeitpunkt war dieses Haus, was sich in der Alten Bürger befindet, im Kneipen- und Szeneviertel von Bremerhaven, da war dieses Haus eine Problemimmobilie. Fiona, was war denn das Problem?
Das Problem ist, dass dieses Gebäude seit über 10 Jahren leer steht und somit wirklich einfach einer von mehreren Leerständen in der Alten Bürger waren, die man nicht direkt rankam. Das heißt, der vorherige Investor ist insolvent gegangen und das Haus ist dann über Umwege quasi an die Stewo gegangen, also an die Stadt zurück, die dann eben an Kreative aus der Stadt herangetreten ist, auch für eine Zwischennutzung und für kreative Nutzung. Das heißt, der Kauf stand noch nicht 2018 statt. Da war tatsächlich erstmal einfach die Möglichkeit gegeben, dieses Haus kreativ zu nutzen durch Aktionen wie, das hieß damals die Raumeroberung, wo junge Menschen oder generell die Nachbarschaft eingeladen war, durch dieses Haus zu laufen und Ideen zu verteilen oder Ideen zu erfinden, was man damit anstellen würde. Und das ist dieser kreative Prozess, der quasi damals anfing. Der Kauf, der war dann erst vor kurzem. Da müsste Jonas immer die Zahl, bevor ich das falsche Jahr nenne.
Ja, also der Kauf wurde sozusagen 21 begonnen und ist letztendlich quasi mit Grundbucheintrag 2024 abgeschlossen. Sozusagen eine Weile gedauert, bis die Finanzierung stand und so weiter, ja.
Aber bevor ihr da eure kreativen Ideen sozusagen verwirklichen konntet, musstet ihr ja irgendwie erstmal an das Haus ran. Es war ja so nicht mehr ganz funktionstüchtig. Wie seid ihr das angegangen? Kommt ihr irgendwie aus dem Baubereich, dass ihr sagt, ja, wir bringen hier eine Schlagbohrmaschine mit und eine Mörtelmischmaschine und jetzt geht's los?
Wo ein Wille ist, ist da ein Weg so. Also keiner hat jetzt fundierte Erfahrung vielleicht im Baubereich oder von der Ausbildung her. Zu Anfang, also war auch der Niklas Piatkowski mit dabei, der hat das gewissermaßen in die Wege geleitet, weil er auch schon vorher mit der Stewo in Kontakt war über eine Immobilie. Und dann sind wir alle, die da beteiligt waren, dann auch da reingekommen sozusagen in, was kann man hier machen, wie kann man es machen. Und ich denke, wir haben schrittweise immer dazu gelernt, mehr Erfahrung gesammelt, mehr Mut entwickelt, größere Teile am Gebäude anzufassen. Und am Anfang braucht man auch gar nicht viel. Also wenn der Raum da ist und der ist trocken und dann legt man Strom da irgendwie hin, dann kann man schon was machen. So, ne? Also.
Ja. Ja, du sagst es gerade, dass ihr sehr mutig wart. Also ich finde auch, so ein altes Haus kann ja wirklich eine Wundertüte sein. Von 1905, ein Gründerzeithaus. Also mittlerweile sieht es wirklich ganz schön aus und bereichert wirklich das Stadtbild. Aber wie lange habt ihr dafür gebraucht, bis es so aussieht, wie es also in diesem Zustand jetzt ist, dass man auch tatsächlich die kreativen Ideen da drin verwirklichen kann?
Also es fand eigentlich immer beides schon parallel statt. Also es wurde immer schon kreativ nebenher gearbeitet oder es fanden irgendwelche Veranstaltungen statt, wie von Stadttheater, dieses Rio Reiser Hausbesetzungstheaterstück zum Beispiel oder so, wo das immer sehr gut gepasst hat mit dem Aussehen, wie es war und mit diesem noch sehr Rom. Und 21 haben wir dann halt mit der Entkernung angefangen. Also vor allem war es erstmal sehr viel, den alten Kern überhaupt erstmal wieder zum Tageslicht zu bringen, also ganz viel runterzuholen, rauszubringen, was man eben auch ohne Erfahrung schon viel machen kann. Und genau, seit 21 sind wir dann quasi immer weiter am Entkernen und Aufbauen, sodass wir jetzt dann seit Anfang 2025 halt quasi den ersten Bauabschnitt mit der Öffnung des Erdgeschosses und Kellerertüchtigung und jetzt eben ganz frisch die Fassade fertigstellen konnten. Mhm. Das sind so die großen baulichen Meilensteine und parallel konnte man aber eben immer schon in den Obergeschossen Dinge machen, wie die Holzböden wieder schön machen, abschleifen, die Wände vernünftig machen, also so kleinere Maßnahmen, die dann eben durch die Räume nach oben sich fressen, bis die ersten Heizungen im ersten Stockwerk, sodass da eben die gewisse Räume auch für den Winter über gesichert sind und weiter genutzt werden können.
Ja, ich finde, das hört sich nach ganz viel Arbeit an. Ich meine, wer ist denn wir? Habt ihr beide das gemacht oder wer?
Und es ist auch viel Arbeit auf jeden Fall. Also, und ich glaube auch der Mut, also dazu gehört auch eine gewisse Naivität vielleicht oder so, ne? Also zu denken, dass man es auch schafft. Ohne darüber nachzudenken oder bis in die letzte Minute oder letzten Euro sozusagen reinzurechnen, was das jetzt an Aufwand bedeutet. Sonst wäre das vielleicht nicht so losgegangen. So, ne? Und dann kam noch Corona dazu. Also dass wir am Anfang hatten wir vielleicht eine schöne Situation, weil einige, also im quasi Bekanntenkreis oder Nachbarschaft, die daran interessiert waren, die hatten dann Lust, den Schreibtisch zu verlassen, um zu helfen, irgendwie richtig an Hand anzulegen oder den Hammer zu schwingen und so. Dadurch hatten wir einige Unterstützung, jetzt personell. Und dann muss man vielleicht noch verstehen, dass das eben, wir haben das immer so offener sozialer Prozess genannt, also dass wir schon daran interessiert sind, auch die Interessen oder Vorschläge von anderen mit einzubringen, die sich entweder selbst einbringen oder vielleicht auch erstmal nur die Idee. Und dass man nicht so linear halt sagt, das ist der Plan, da wollen wir hin und die Schritte sind nötig. Und dann folgt man dem so eins zu eins, sondern es ist so eher so zyklisch, sag ich mal, dass man in eine Richtung geht und dann was macht. Man macht aber vielleicht nur einen Teil davon und dann macht man was anderes und macht man wieder so. So wächst es eher so ein bisschen, sodass die Herausforderung immer ist, ist das, was ich jetzt da tue, kann später darauf aufgebaut werden oder nicht? Und ist es vielleicht gar nicht wichtig, ob das so ist, sondern wir wollen das nur für diese eine Nutzung, für diese Veranstaltung herrichten. Also ein bisschen so hat sich das sozusagen entwickelt, ja. Und jetzt wird es quasi immer wie so ein Gebäude, das man neu baut letztendlich, wird es immer quasi größer und stabiler und halt auch natürlich ja sozusagen fixierter in seinem Angebot und seiner Struktur. Aber so diese Offenheit, das war eigentlich ganz interessant, so mal den Denksport zu betreiben, so ein Gebäude, was steckt da für ein Potenzial drin und was könnte man alles damit ausprobieren?
Also ich finde diese Idee ganz spannend, dass ihr diesen Sanierungsprozess tatsächlich als Prozess versteht und auch schon während der Sanierungsphase das Gebäude wirklich für kulturelle Veranstaltungen genutzt habt. Aber es ist ja nicht nur, dass ihr sozusagen als Verein euch zusammengeschlossen habt und da tatsächlich die Ärmel hochkrempelt und anpackt und macht, sondern ihr habt ja auch eine gewisse Ideologie dahinter. Also es ist ja auch ein nachhaltiger Sanierungsprozess. Und ihr habt ja auch diese soziale Komponente, ne? Also wer bei euch mitmachen darf, wer sich meldet und sagt, Mensch, ich finde das spannend, ich möchte auch mal was, wie zum Beispiel jetzt in der Corona-Zeit, ich habe irgendwie das Bedürfnis, mal irgendwas anzupacken und zu machen, was man auch nachher sehen kann. Man darf ja auch bei euch mitmachen, wenn man sich bei euch meldet. Wie funktioniert das? Komme ich einfach bei euch vorbei, bringe ein paar Arbeitshandschuhe mit und frage, was kann ich machen oder wie läuft das?
Im Prinzip schon, ja, also. Wir haben manchmal auch noch konzentriertere oder klarer abgesteckte Angebote. Also in den letzten Jahren gab es immer wieder jetzt also so ein genanntes Baucamp. Da hatten wir mithilfe von einer anderen Organisation, die haben im Prinzip uns Freiwillige vermittelt. Da war dann sozusagen ein Personal von 8 bis 10 Leuten da. Und dann haben wir auch Leute organisiert, die als Fachpersonen gewisse Handschritte also anleiten können. Und da könnten dann auch andere dazukommen. Und wir haben auch selbst dann, also vom Verein aus, einzelne Aktionen, also Tage oder mehrere Tage organisiert, um bestimmte Bauschritte zu machen. Und mal ist das ein bisschen mehr mit Vorlauf, mal spontaner. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten mitzumachen. Es gab auch zum Beispiel schon Schulpraktikantinnen, die in der Berufsorientierung dann für 2 Wochen mitgelaufen sind. Und jetzt eine, die quasi am Ende der Schulzeit ist und auch so eine Art Berufsorientierungspraktikum gemacht hat, die dann 6 Wochen dabei war. Also je nachdem, was für Zeit man hat, kann man irgendwie versuchen, das möglich zu machen, dass man mitmachen kann.
Ja, das ist vielleicht eine gute Idee. Gerade wenn man so lange zur Schule gegangen ist, hat man ja irgendwann mal das Gefühl, was anzupacken und mal was zu machen. Fiona, hattest du irgendwie oder irgendwann schon mal den Zeitpunkt, wo du sagst, das ist mir jetzt echt zu viel Arbeit und den Staub kann ich auch nicht mehr sehen. Ich bin raus. Hattest du so einen Tiefpunkt oder?
Ich glaube, auf der baulichen Ebene weniger, weil man da wirklich man konnte ja selber immer was voranbringen, eher auf dieser strukturellen Ebene, also dass man eben sehr, sehr lange gebraucht hat, um die Finanzierung auf die Beine zu stellen, Bauantrag und Brandschutz, also da hingen auch sehr viele Papiere dahinter und Dinge, die man braucht und mit, ja, eben zum Beispiel in einer Brandschutzbehörde zu sprechen, wo man dann eben, oder einem Institut zu sprechen, wo man eben sehr lange auf Antworten wartet, die braucht man aber für den nächsten Schritt, da muss man genau Fragen irgendwie beim Bauamt wieder beantworten und alles davon, dazwischen liegen dann immer Wochen, bis man eine Antwort erhält. Und das sind Momente, wo man wirklich sagt, okay, warum tut man sich das dann eigentlich an? Und gerade wenn man das zum ersten Mal macht, noch kein Bauunternehmen hat, keine, ja, noch nicht mal selber gebaut hat und diese ganzen Begrifflichkeiten auch erstmal lernen muss, diese ganzen Wege lernen muss, dann ist, ja, manchmal will man dann einfach lieber selber alles machen und nicht immer auf die externen Antworten warten.
Ja, aber da ist es ja ganz gut, dass man nicht weiß, was im Grunde genommen auf einen zukommt. Jonas, du sagtest ja schon gerade, also manchmal denke ich auch, Mensch, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es liegen lassen. Aber von daher finde ich das ganz toll. Ihr macht das ja schon seit über 7 Jahren, seid ihr dabei. Also eine wirklich lange Zeit. Ich bewundere euch da tatsächlich. Und mittlerweile hat sich ja dieses Haus in der Alten Bürger, euer Werk, wie ihr es selber nennt, das Nie-Fertig-Haus, ganz toller Titel, habt ihr ja mittlerweile zu einem Kulturzentrum etabliert. Was sind da eure Angebotsschwerpunkte, Jonas?
Also es gibt vielfältige Möglichkeiten, also sowohl handwerklich oder also viel im handwerklichen Bereich, aber auch natürlich kulturell, Musik, bildende Kunst. Allem voran ist, glaube ich, das, womit wir quasi angefangen haben 2021. Wir hatten erstmal ein Crowdfunding gemacht damals, um so ein bisschen finanziell vorwärts zu kommen. Das hat auch funktioniert. Da haben wir irgendwie 16.000 Euro eingesammelt. Und in dem Rahmen haben wir dann T-Shirts oder Pullover vielmehr verkauft, die mit dem Aufdruck Keine Angst vor Bremerhaven signiert waren. Und dieses Aufdrucken haben wir selbst gemacht mit einem Siebdruck, also Siebdruckmaschine. Daraus haben wir dann gleich gesagt, dieses Siebdrucken ist interessant, ist nicht so kompliziert. Und das könnte für andere auch interessant sein, die das machen wollen, selber auf ihre eigenen Kleider sowas machen. Und das hat sich eigentlich durchgezogen und das ist auch eine der Angebote, die am meisten nachgefragt wird, dass man Kleider mit seinen Motiven oder mit Motiven, die wir haben, bedrucken kann. Findet jetzt gerade so, sag ich mal, einmal im Monat irgendein Angebot dafür statt. Inzwischen haben wir einen Risograph-Drucker, das ist so ein spezieller Drucker, der einfarbig druckt mit Reistinte. Und da kann man quasi also Druckgestaltung machen im weitesten Sinne, Papier, also Flyer, Poster, auch Sticker gestalten. Dann gibt es einen Nähraum, wo man halt Kleider nähen kann, reparieren kann. Es gibt eine Fahrradwerkstatt, wo man kommen kann, um sein Fahrrad selbst zu reparieren. Also ist immer so ein bisschen die Idee, Hilfe zur Selbsthilfe, um dann Dinge selber zu machen, dass wir die Infrastruktur und gegebenenfalls das Know-how anbieten. Es gibt auch ein bisschen Holzwerkstatt oder eine Möglichkeit, auch mit einer CNC-Fräse zu arbeiten, also sozusagen computergesteuerte Fertigung von Bauteilen zu machen. Dann gibt es 3D-Drucker, es gibt ein kleines Filmstudio, also es gibt diverse Dinge. Die sind gar nicht unbedingt immer so zu sehen im Veranstaltungskalender. Genau, und dann gibt es natürlich jetzt inzwischen, weil seit März das Erdgeschoss als Café Findus betriebsbereit ist, gibt es da die schöne Möglichkeit, Konzerte, Lesungen finden ab und zu statt, Tauschabende.
Ich finde das ganz fantastisch, was ihr da alles anbietet. Also ich finde, das hat auch ein Alleinstellungsmerkmal in Bremerhaven. Wenn ich jetzt sage, gerade so jetzt in der Vorweihnachtszeit mit dem T-Shirt-Druck, das hat mir gut gefallen. Das finde ich, ist ein tolles Geschenk. Das will ich gerne machen. Wie muss ich mir das vorstellen? Fiona, rufe ich bei dir an und sage, morgen habe ich Zeit, ich würde gerne mal ein T-Shirt von mir bedrucken. Muss ich da irgendwie Farbe mitbringen oder wie läuft das?
Also im Idealfall hat man vorher einfach einen Workshop besucht. Also es gibt eben immer wieder diese Workshops, gerade beim Siebdruck, recht regelmäßig, indem man einfach die Grundtechniken einmal lernt, das ausprobieren kann unter Anleitung. Und wenn man eben diese Grundfertigkeiten einmal gelernt hat und dann natürlich noch eine Vereinsmitgliedschaft im Haus abschließt, dann hätte man Zugang zu diesem Raum, um dann eben einfach auch selber zu sagen, ich möchte jetzt hier dieses Motiv nochmal auf meine 5 T-Shirts drucken und könnte das dann eben ja auch selbstständig einfach umsetzen. Da gibt's einfach einen voll ausgestatteten Raum. Es gibt die Möglichkeit natürlich auch, wenn man jetzt Farben nutzt, einfach Spenden dazulassen als Materialausgleich oder sich selber die Wunschfarben mitzubringen. Und am Ende muss der Raum dann einfach wieder so hinterlassen werden, wie er vorher war. Aber im Grunde gibt es diese Möglichkeiten, genauso im Nähraum. Der Gedanke ist ja auch, nicht jeder soll sich sein eigenes Equipment immer anschaffen müssen. Also wenn jetzt allein in der Alten Bürger, wenn man dann durchrechnen würde, wie viele Nähmaschinen stehen dort wahrscheinlich rum und werden vielleicht 2-mal im Jahr genutzt. Das ist ja in der Regel so, die wenigsten nutzen das dann wirklich ein paar Mal die Woche. Und so ist dann eher der Gedanke, ich kaufe mir vielleicht keine, ich gehe dann rüber ins Werk, nutze dort die Nähwerkstatt auch und kann dort eben die Ressourcen auch mitnutzen. Mhm. Oder eben gemeinsam an Projekten arbeiten, wenn man jetzt gemeinsam für das Werk oder für Vereinsprojekte irgendwie was erschaffen möchte, dass man dann dort einfach mithilft, wenn man vielleicht selber das Produkt nicht braucht, aber einfach genau so ein bisschen so einen Beitrag kreativ reinleisten möchte.
Mhm. Ja, vor allen Dingen hat man ja auch immer gar nicht so den Platz, ne? Also ich habe auch eine Nähmaschine zu Hause und ich schiebe die immer von einer Ecke in die andere und manchmal ist sie auch einfach nur Staubfänger. Wenn ich mir jetzt überlege, ich stelle da auch noch eine CNC-Fräse dazu, ich glaube, dann kriege ich Ärger. Von daher finde ich das ganz toll, dass ihr dieses Angebot bei euch im Werk bereithaltet. Und es ist ja auch so, ihr seid ja unheimlich nachhaltig unterwegs. Also ihr redet ja nicht nur über nachhaltige Projekte, sondern ihr lebt sie ja auch. Und sei es jetzt bei euch bei der Haussanierung, in euren Veranstaltungen oder Angeboten. Und ihr habt dazu tatsächlich noch einen Verein gegründet, den Zirkularverein. Was sind da die Inhalte, Jonas? Warum habt ihr den gegründet?
Also das ist die Entstehung davon, ich habe den quasi gegründet mit vor allem einigen ehemaligen Studienkollegen, auch schon 2021. Weil das so ein bisschen, als wir mit dem Werk gestartet sind, gab es quasi eine Gruppe von 7, 8 Personen und jede Person oder Partei hatte so ihre Idee, was sie mit dem Haus oder in diesem Haus machen würde. Und Zirkular war sozusagen mein Plan, dass ich dort eben, dass es so Werkstätten gibt, die vielleicht anknüpfen an so Orte wie jetzt das Fab Lab. Es gab ja mal auch ein Fairhaus in der Hochschule, ein Fab Lab. Mhm. Also einfach ein Ort, an dem man kreativ basteln kann. Und mir war es dann auch wichtig, dass man sich da, also dass dort die Möglichkeit ist, halt mit einfach gebrauchten Materialien stärker zu arbeiten und Ideen und Strategien zu entwickeln, was man damit machen kann. Und das ist im Prinzip auch das, was der Verein versucht, also sozusagen diese Infrastruktur anzubieten. Und die Vielzahl der genannten Angebote sind jetzt quasi auch durch diesen Verein gemanagt, sage ich mal, oder so. Mhm. Also wir betreuen die Räume und sorgen sozusagen für die Anleitung, drehen ab und zu ein paar Videos, haben dann einen YouTube-Kanal, wo man sich die Tutorials angucken kann.
Das sind denn Tutorials zur Kreislaufwirtschaft, also wie man nachhaltig die Dinge wiederverwendet, oder?
Also alltagsnah, genau. Ja. Also eigentlich haben wir über zum Beispiel ein Balkonkraftwerk aus gebrauchten Solarzellen zu bauen oder einen Fahrradanhänger sich selbst zu bauen oder sein Handyakku zu reparieren.
Solche Geschichten. Da greife ich nachher mal drauf zurück.
Ja, genau. Und ich meine, das fußt so ein bisschen darauf, also wie das Haus allgemein ist, es gibt eine gewisse Symbiose sozusagen, auch wenn da verschiedene Akteure darin sind, das ist auch von außen manchmal nicht immer so klar ersichtlich oder nachvollziehbar. Aber dass wir natürlich in einer Zeit leben, wo man sagen muss, ja, dem Planet geht es ganz schön schlecht und wir als Menschheit kriegen es überhaupt nicht auf die Reihe, da irgendwie was substanziell zu ändern. Deswegen muss man irgendwie im Kleinen anfangen, weil die Politiker irgendwie da zu langsam sind für oder so. Und wie kann das gehen sozusagen, ne? Und ohne jetzt gleichzeitig zu sagen, mit dem Finger auf Leute zu zeigen, also du bist schuld und du musst das so und so anders machen, ist es eher ein Angebot zu sagen, komm, lass uns gemeinsam überlegen, wie das für dich funktioniert, was kannst du machen, was willst du machen? Und hier haben wir gewisse Angebote und du suchst ja eins raus. Ja. Und wir haben auch so einen Lastenradverleih zum Beispiel, um zu unterstützen, dass Leute weniger Auto fahren für ihre Einkäufe. Also sag ich jetzt mal, oder den einfach mehr im Alltag halt Fahrrad fahren, kann man sich bei uns auch kostenfrei ausleihen.
Ja, und Bremerhaven ist ja tatsächlich die Stadt der kurzen Wege. Also ich bin manchmal mehr damit beschäftigt, einen Parkplatz zu suchen, wenn ich irgendwas Größeres einkaufe beim Baumarkt oder so, als dass ich hier irgendwie mit dem Fahrrad unterwegs wäre. Also von daher finde ich das total spannend, dass ihr das alles so konsequent umsetzt. Und ihr habt ja auch dazu eine Baustellenbörse gegründet. Ist das richtig, dass ihr sozusagen Baustoffe wiederverwertet?
Jein. Gibt's so in der Form noch nicht. Aber natürlich dadurch, es hat sich jetzt immer mehr angebahnt vielleicht oder so. Also wir, in der Anfangszeit gab's ein paar Gelegenheiten, wo wir dann dieses sogenannte Urban Mining, sag ich mal, umgesetzt haben. Also wo es Abrissgebäude gab, wo wir dann, es war irgendwie klar mit den auch ein paar Akteuren, die wir kannten, quasi auf städtischer Ebene, dass wir ein Haus haben, was wir renovieren, dass wir gewisse Materialien vielleicht brauchen können, dann hatten wir Gelegenheit aus eben ein paar ähnlich alten Gebäuden gewisse Bauteile zu retten sozusagen, die wir brauchen können, zum Beispiel Türen, alte Altbautüren oder vielleicht einen Bodenbelag und so. Genau, da haben wir jetzt einiges angesammelt, auch was in unserem Haus selbst sozusagen irgendwo rausgenommen wurde, weil da eine Wand geöffnet wurde. So gibt's einiges, wo man natürlich irgendwie, also wir immer gucken, wo kann das, also entsorgen? Nee, erstmal gucken, wo man es noch verwenden kann sozusagen. Ja. Und vielleicht bei uns selber nicht, aber vielleicht gibt es andere Baustellen. Und weil ich denke schon, dass es sich lohnt, zu versuchen, dieses Material zu vermitteln, dass es sich deswegen auch lohnen könnte, einen größeren Marktplatz oder so für gebrauchte Materialien aufzubauen. Das große Problem daran ist, man braucht halt viel Fläche.
Ja,
also es ist einfach was und ein Management für die Lagerung. Und das können wir auf jeden Fall eigentlich nicht bieten, also unser Haus und die Grundstücksfläche ist nicht so riesig. Da brauchen wir auf jeden Fall irgendwie städtische Unterstützung in irgendeiner Form. Da arbeiten wir gerade dran, dass da vielleicht sich was entwickelt. Genau, aber so ist da jetzt noch nichts spruchreif. Aber wir sind da mit den relevanten Leuten im Austausch. Es gibt ja auch den Herrn Turner zum Beispiel, der hier im Goethe-Quartier viele Altbauten macht. Der hat, sag ich mal, auch eine sehr ressourcenorientierte Strategie. Er ist sehr an den historischen Bauteilen interessiert, hat aber auch einiges gesammelt und guckt immer, wo er die unterbringt. Die Stehburg ist eigentlich auch sehr interessiert daran, aus den Restmaterialien immer was noch zu machen. Ja, es gibt halt keinen Markt für gebrauchte Materialien. Den muss man erst anregen, sag ich mal, durch das Angebot oder so. Ne?
Ja, obwohl ich mir schon vorstellen kann, dass da ein Bedarf ist, weil ich sag mal so, früher waren ja die Fenstergrößen auch noch anders als heutzutage. Heute haben wir ja überall eine DIN-Norm dahinter. Weiß ich inwieweit das früher schon so war. Ich glaube, da hat man dann auch mehr so Freestyle denn gebaut, sodass man gesagt hat, so, das passt jetzt schon. Ne? Das ist ja ein unheimlich großes Angebot. Also man kann bei euch bei diesem Kreislaufwirtschaft Stammtisch nennt sich das, glaube ich. Ne?
Ja, das ist jetzt ganz neu sozusagen.
Ja,
ne?
Genau. Ja. Der findet jetzt erstmalig Ende November statt. Also da kann man sich engagieren. Man kann DIY-Projekte bei euch umsetzen und wenn da einem der Hunger überkommt, habt ihr im Erdgeschoss ganz tolle Bio-Bäckerei und ein kleines Café. Das ist Findus, Fiona, und da bist du eine davon, die das betreibt. Dein Mann ist der Bio-Bäcker, der macht ganz tolles Brot. Was habt ihr da alles im Angebot?
Wir haben ja die Backwaren natürlich. Also wir haben die kleine Backstube momentan mit 4 Menschen, die dort für uns backen und für die Menschen in Bremerhaven, die eben wieder ein bisschen rustikalere, traditionellere Backwaren haben wollen. Also die ein gutes Gewicht haben, die eine lange Teigruhe hatten, mit Sauerteig geführt sind. Da kommen eben Brote und Franzbrötchen, die hier recht bekannt geworden sind, die Franzbrötchen bei raus. Und dann haben wir einfach das Konzept, dass es letztendlich wie so ein Wohnzimmercafé sein soll, in dem sich alle Menschen einfach wohlfühlen können und aufhalten wollen und dann eben von Sauerteigpizza bis zu einem Wochengericht und einem Frühstück dort eigentlich von morgens bis abends sich durchschlemmen könnten.
Ja.
So, das, so die Idee.
Genau, und es ist tatsächlich Wohnzimmercharakter, weil ihr habt ganz unterschiedliche Stühle. Es ist nicht einheitlich, es ist nicht langweilig. Man hat wirklich das Gefühl, ich sitze irgendwie zu Hause auf dem Sofa und habe ein leckeres Teilchen vor mir. Wobei ich sagen muss, das Schokobrötchen ist bei euch mit Abstand das beste Schokobrötchen. Man ist danach auch wirklich gut gesättigt. Wenn man Glück hat und einen guten Tag erwischt, dann habt ihr auch noch auf eurer kleinen Mini-Bühne, die ihr immer herrichtet, ja auch immer noch tolle Musiker und Veranstaltungen. Da seid ihr ja auch immer ganz rege. Da lohnt sich, finde ich, auch immer in den Abendstunden noch einen Besuch.
Ja, das ist das, was wir jetzt eigentlich wieder so ein bisschen aufbauen. Also gerade die Tauschabende kennen viele Bremerhavener noch aus dem alten Findus damals vor der Neueröffnung, die jetzt gerade wieder so ins Rollen kommen. Konzerte, genau. Dann haben wir jetzt einen Stricktreff. Das ist dann auch so in Zusammenarbeit mit dem Werk, wo man einfach offen dazukommen kann. Es geht also auch viel um Zusammenkommen und gleichzeitig sind es ähnliche Themen wie im Haus, eben zu schauen, Dinge wiederzuverwenden, Wissen weiterzugeben. Und das kann dann unten eben einfach in so einer ganz gemütlichen Rahmen dann stattfinden.
Ja, jetzt sind wir ja am Jahresende. Habt ihr irgendwie schon eine Vision für das nächste Jahr, für 2026? Habt ihr da irgendwas geplant oder sagt ihr, oh, wir wollen erstmal die ganzen Lücken im Haus schließen, dass es nicht mehr zieht? Oder seid ihr schon so weit? Oder was habt ihr euch da vorgenommen?
Das Stichwort war vorher das Nie-Fertig-Haus. Also das, wobei das eher als Motivation zu verstehen ist und nicht als endloses Thema, sondern es ist eher sozusagen, dass die Baustelle natürlich immer weitergeht, auch je nachdem, was sich anbietet. Wir haben jetzt letztes Jahr zum Beispiel experimentiert mit neuen Vereinsräumen im Dachgeschoss, die also Weserblick haben und die sind natürlich jetzt baulich gesehen nicht fertig eigentlich. Ne? Also die sind zwar schön hergerichtet, aber sie sind nicht isoliert, haben keine Heizung und so weiter. Also das war so ein Experiment, das mal so herzurichten, um für ein gewisses Ambiente. Gleichzeitig muss man da jetzt weitermachen von der Baustelle her, weil wir eigentlich die Geschosse ja weiter sanieren wollen. Das heißt, wir sind dann im Gespräch mit der Bank über eine weitere Finanzierung, sodass man das Haus wirklich weiter erschließen kann, also was die Infrastruktur angeht, Wasser und Heizung, Strom auch. Also das wird auf jeden Fall uns weiter begleiten. Und es wird uns ja. Und ich glaube, inzwischen sind wir vielleicht ein bisschen mehr daran interessiert, auch möglichst große Bauabschnitte möglichst zügig zu machen, weniger das so ewig auszudehnen. Also das hatte ja viele Gründe, war jetzt unbedingt nicht unbedingt selbst gewählt so, also auch mit diesem ganzen, man wartet auf irgendwelche Dokumente oder Genehmigungen oder auch Zusagen über Finanzierung und so weiter. Genau, weil jetzt haben wir mehr Angebot, was wir auch gerne machen wollen oder einen Kaffeebetrieb und so weiter zu führen. Und deswegen muss man das mit den Bauarbeiten sozusagen koordinieren. Das heißt, eigentlich ist 26 auf jeden Fall auch nochmal Baustelle dran in irgendeiner Form. Aber jetzt werden wir das so ein bisschen mehr, also nicht nebeneinander her, sondern quasi eher so am Block machen. Ansonsten kann ich jetzt nur von zirkularer Seite aus sozusagen, wo wir auch die jetzt zum Sozialunternehmen des Jahres im Land Bremen gekürt wurden.
Genau, ganz frisch. Herzlichen Glückwunsch noch. Das war eine tolle Geschichte.
Da haben wir natürlich auch nochmal vor, dass wir stärker auf diese Themen eingehen wollen. Also einfach die Angebote noch ein bisschen ausarbeiten dazu. Was bedeutet das jetzt genau? Also wie wichtig ist Reparatur und Wiederverwendung und Längerverwendung von Sachen und was hat es auch gesellschaftlich und politisch für eine Relevanz? Also, dass wir einfach in dieser Gesellschaft sehr viel haben schon und wir müssen eher gucken, dass es anders verteilt wird und dass das sowohl das Wissen wie auch das Material irgendwie besser genutzt wird. Dazu wollen wir einfach noch mehr Angebote machen. Wir haben auch im September ein kleines Filmfestival gemacht, wo an 4 Tagen Filme gezeigt wurden. Ich denke, die Sachen sind alle ausbaufähig und die würden wir nochmal machen, aber halt ein bisschen größer, ein bisschen mehr. Genau, also mal sehen. Wir haben noch keinen fertigen Programmplan, aber viele Ideen.
Ja, das hört sich unheimlich spannend an und ich nehme mit, es lohnt sich immer bei euch mal wieder reinzuschauen, was sich so Neues entwickelt und die Angebote wahrzunehmen, weil die wirklich einmalig hier sind im Bremerhaven, eine tolle Möglichkeit bieten, auch sich selber mal so ein bisschen kreativ zu betätigen und sich vor allen Dingen auch zu engagieren. Wie ihr beide ja auch sagt, nicht einfach nur drüber reden. Politisch ist es schwierig, Sachen umzusetzen, sondern einfach mal anpacken und machen. Und finde ich, da seid ihr mit eurem Werk, mit eurem unfertigen, doch irgendwie tollen Werk total gut unterwegs. Und deshalb bedanke ich mich und habe mich echt gefreut, dass ihr heute die Zeit hattet, hier vorbeizufahren und uns hier zu berichten. Von daher würde ich sagen, wir sehen uns irgendwann und wenn es zum Kaffee und ein Schokobrötchen auf jeden Fall sein wird. Und ich bedanke mich. Bis dann. Tschüss.
Danke.
Danke auch.
Das sind ja wirklich spannende Angebote, die da haben. Und was mich auch total begeistert, ist das Thema Nachhaltigkeit.
Genau, also die Angebote, finde ich, sind für Bremerhaven einmalig. Und das fand ich auch so spannend, dass sie eben halt nicht nur über Nachhaltigkeit reden, sondern dass sie einfach die Ärmel hochkrempeln und anpacken und machen.
Das stimmt, das sieht man da auch wirklich. Die tun einfach. Nicht lange reden, sondern loslegen.
Genau. Und wer sich jetzt inspiriert fühlt, der kann auch dort mitmachen. Ob man sich jetzt im Verein engagiert oder einen von diesen Workshops besucht oder sich beim Basteln einbringt. Das wäre doch auch was für dich, Tanja, oder?
Auf alle Fälle. Ich bin ja so eine Bastel-Liese und du hast mich da jetzt total neugierig gemacht. Mich reizt der Siebdruck. Ich werde da gleich mal auf die Homepage gucken.
Und es ist im Grunde genommen auch so ein Geheimtipp für Weihnachtsgeschenke. Wer jetzt noch was sucht und was ganz Persönliches verschenken will. Im Dezember finden ja auch noch Siebdruckkurse statt oder man kann auch Notizblöcke erstellen. Also ich würde mich jedenfalls über solche Geschenke freuen.
Ja, was ganz Persönliches und selbstgemacht. Und dazu noch ein gutes Buch. Was will man mehr? Unsere Weihnachtsgeschenke sind gesichert.
Genau, das stimmt. Ja, Tanja, ich würde sagen, in diesem Sinne wünschen wir erstmal allen eine schöne Adventszeit. Bis dann, tschüss.
Tschüss.
Vom Deich ins Ohr. Der Bremerhaven-Podcast.